Meine lieben Geschwister, ich heiße auch euch alle recht herzlich willkommen jetzt zu dieser zweiten Stunde, zur Predigtstunde. Ich habe meine Predigt, wie ihr gesehen habt, überschrieben: Höhenflüge mit Turbulenzen. Wir haben in der letzten Woche eine bewegende Tauffeier erlebt. Sie war sicher ein Höhepunkt im Jahresablauf unserer Barmbeker Gottesdienste. Durch das verkündigte Wort, durch die Gesangsbeiträge und nicht zuletzt auch durch die Taufhandlung selbst sind wir beeindruckt worden. Wir haben mit Hingabe in das Amen des Singkreises bei der Taufhandlung eingestimmt und das Vaterunser am Schluss hat uns alle noch einmal vereint. Höhepunkte im Glaubensleben sind nicht nur schön, sondern wir haben sie auch bitter nötig. Denn allzu schnell tritt der Alltag mit seinen Forderungen an uns heran. Nach dem geistlichen Höhenflug treten Turbulenzen auf. Es kommt vielleicht zur harten Landung und wir werden wieder von dem gefangen genommen, was wir unser alltägliches Leben nennen. Und das ist, wenn wir es objektiv betrachten, dem Glauben nicht sehr förderlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die erlebten geistlichen Höhepunkte sollten wir also unbedingt im Gedächtnis behalten, um unserer selbst willen. Wenn jemand sein Leben Gott geweiht hat und auf das Bekenntnis seines Glaubens hin getauft worden ist, machte er oder sie bald darauf die schreckliche Entdeckung: Die alte Natur ist doch noch da. Und es gibt erste Niederlagen, die so schmerzlich empfunden werden, weil sie das frisch gefundene Vertrauen zum Herrn Jesus in Frage stellen. Dann fragt man, war der Höhenflug, den ich nach einem schönen Gottesdienst und in einem schönen Gottesdienst erlebt habe, war das doch nicht mehr als eine Luftblase? Und erste Zweifel dann am Sinn dessen, was ich an Schönem erlebt habe, kriechen dann so in mir hoch. In solchen Situationen, die wir schon alle als Glaubende erlebt haben, gilt es zunächst einmal, nicht in Panik zu geraten. Es ist wichtig, in Ruhe, im Gebet mit unserem Herrn zu erforschen, weshalb wir Niederlagen erlitten haben und wie wir uns vor künftigen Erlebnissen solcher Art bewahren können. Wir dürfen die vielen Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen, die uns Vergebung unserer Schuld zusichern. Und wir sollten vor allen Dingen nichts vor Gott verschleiern oder schönreden. Denn der Herr erkennt uns besser, als wir uns selbst zu kennen meinen, und liebt uns trotzdem mit einer Intensität, die wir hier auf Erden überhaupt nicht begreifen können. Johannes bringt es auf den Punkt. Er sagt, und das sagt er zu Gläubigen wohlgemerkt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt im Klartext also, täusche dich nicht über dein Versagen, deine Schwächen und Fehler hinweg, denn dann bist du deinem Gott gegenüber unwahrhaftig. Und das wird deine Beziehung und muss deine Beziehung zu ihm dann empfindlich belasten. Nach dieser Mahnung des Johannes aber kommt nun die eigentliche Verheißung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Hier werden zwei wichtige Eigenschaften Gottes genannt. Er ist treu und er ist gerecht. Treue hat mit beständiger Zuneigung zu tun, mit Verlässlichkeit bei einer gegebenen Zusage etwa. Gott steht also dazu, dass bei ihm nach Jesaja 55, Vers 7 viel Vergebung ist. Wenn du jedes Vergehen, sagt David, wenn du jedes Vergehen gnadenlos anrechnetest, wer könnte dann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Psalm 130, Vers 1, Vers 3 und 4. Gott ist treu, also und gerecht. Gottes Gerechtigkeit erfordert, dass er jedes unserer Vergehen ganz ernst nimmt. Damit er uns in seiner Treue aber vergeben kann, ist er in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz gestorben. Sein Blut macht uns rein von aller Sünden. Welches Ergebnis hat das für uns? Turbulenzen, wo sie auftreten, trennen uns nicht von Gottes Barmherzigkeit. Mir gefällt in diesem Zusammenhang ein Wort des seinerzeit sehr bekannten Essener Jugendpfarrers Wilhelm Busch. Er hat von 1897 bis 1966 gelebt. Er sagt, wenn Sie nach Ihrer Bekehrung eine Niederlage erleben, dann verzweifeln Sie nicht gleich, sondern fallen Sie auf die Knie und beten Sie drei Sätze. Erstens, ich danke dir, Herr, dass ich dir immer noch gehöre. Zweitens, vergib mir durch dein Blut. Und drittens, mach mich frei von meiner alten Natur. Aber erstens immer, danke, dass ich dir immer noch gehöre. Und dann schreibt er weiter, verstehen Sie, Gewissheit des Heils besteht darin, dass ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und führe jetzt den Kampf der Heiligung als einer, der nach Hause gekommen ist und nicht als einer, der immer wieder raus und rein fliegt. Wenn man predigt, so sagt er, man muss das Heil jeden Tag neu ergreifen, dann ist das für ihn eine grauenvolle Predigt. Warum? Er sagt, meine Kinder brauchen nicht jeden Morgen bei mir anzutreten und zu fragen, Papa, dürfen wir auch wieder deine Kinder sein? Die sind meine Kinder. Und wer ein Kind Gottes geworden ist, der ist ein Kind Gottes und führt seinen Kampf um Heiligung jetzt auf der anderen Seite. Er führt ihn als Kind Gottes, nicht mehr als Sünder. Was wollte der Jugendpfarrer damit sagen? Zumindest das, Gott ist und bleibt auch dann verlässlich, wenn von unserer Seite aus die Beziehung zu ihm ins Flattern kommt. Er weiß, dass wir auch bei gutem Willen immer wieder schuldig werden. Und weil er uns übermenschlich lieb hat, vergibt uns gerne, wenn wir ihn ernsthaft darum bitten. Er baut uns immer wieder auf und so erhält unser Glaube eine innere Kraft und Beständigkeit. Diese kommen uns zugute, diese Kraft und Beständigkeit, wenn wir mit Geduld, wie Paulus sagt, mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, laufen und dabei aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Diesen Kampf hin bis zum ewigen Leben, bis zum Ziel des ewigen Lebens, nennt die Bibel Heiligung. Ich möchte hier eine kurze Klarstellung versuchen. Es ist vom Kampf des Glaubens und von der Heiligung die Rede. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Menschen, die den Weg in die Gemeinde gefunden haben, nennt der Apostel Paulus Heilige. Heute hört man diesen Begriff Heilige für bewusst gläubige Leute eher selten. Schon häufiger wird von Scheinheiligen gesprochen. Von solchen also, die so tun, als ob. Ziemlich unangenehme Zeitgenossen. Auch Paulus sprach schon in seinen Tagen von ihnen. Er nannte sie geldgierig, prahlerisch, hochmütig, undankbar, lieblos und so weiter. Und anschließend bezeichnete er sie als Menschen, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Solche Menschen meide, rät der Apostel Paulus seine Mitarbeiter. denn sie sind das absolute Zerrbild jener Heiligen, zu denen Paulus in seinen Gemeinden spricht. Das sind Menschen, die zum Glauben gefunden haben und sich entschlossen haben, durch ihre Taufe ihrem Herrn Jesus Christus zu folgen. Sie stellen sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten Gott zur Verfügung. Es sind also Menschen wie du und ich in der Gemeinde, jedenfalls keine abgehobenen Typen. Diese Heiligen, und mit denen sind eben auch wir gemeint, haben Jesus ins Herz geschlossen. Sie sind von ihm erlöst worden und werden von seinem Geist beeinflusst. Und sie befinden sich eben auf dem Weg der Heiligung. Das heißt, sie gehören dem heiligen Gott, der absolut heilig ist und der sie nach und nach im Glauben reifen werden lässt und in sein Bild verwandeln möchte. Somit gilt für uns alle: Wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Aber wir werden in seiner Gemeinschaft nicht bleiben, wie wir sind, sondern ihm ähnlicher gestaltet werden. Das geht nicht ohne Schwierigkeiten ab, denn wir halten immer noch gern an unserer alten Natur fest. Von daher ergibt sich der Kampf des Glaubens, der sich nicht gegen Menschen, andere Menschen, sondern gegen uns selbst mit unseren noch ungeheiligten Neigungen richtet. Gott verspricht uns in diesem Kampf seinen unbedingten Beistand. Wir können zuversichtlich davon ausgehen, dass Gott bei der nötigen Umgestaltung von uns in sein Bild mit großer Liebe vorgeht. Er sieht uns so, nicht wie wir sind, sondern wie wir einmal sein werden aus seiner Gnade. Michelangelo erwarb einst in Florenz einen besonders schönen Marmorblock. An dem hatten sich schon mehrere Künstler versucht. Sie hatten den kostbaren großen Stein zum Teil verschlagen und verschandelt. Doch Michelangelo formte aus diesem Marmor den berühmten David. Wenn man ihn fragen könnte: Woher wusstest du, dass in dem verschandelten Stein ein wunderbarer David steckt? Würde er wohl antworten: Ich sah ihn in meinem Herzen. Marmor ist kostbar, aber Menschen sind noch viel kostbarer. Sie haben ein ähnliches Schicksal vielfach erlitten. Man hat sie verschandelt und zerschlagen. Und doch kann Gott aus ihnen noch seine Kinder mit einem gesegneten Leben machen. Wenn wir Gott fragen könnten: Herr, woher weißt du, dass in uns angeschlagenen Menschenkindern lebendige Gotteskinder wohnen, dann würde auch er wohl antworten: Ich sehe es in meinem Herzen voller Liebe. Gott möchte uns also in sein Bild verwandeln. Dazu ist es nötig, dass wir, wie das ein Beispiel Jesu, wie die Weinreben mit dem saftgebenden Weinstock verbunden bleiben. Jesus sagt: Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Das Bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus ist also die Grundlage oder Grundbedingung dafür, dass wir unser Ziel, das ewige Leben mit Christus, unserem Herrn im Himmel, erreichen werden. Und wie kann ich von mir aus dazu beitragen, in der Gemeinschaft mit Jesus auch zu bleiben, sie nicht aufzugeben? Erstens, ich muss mir darüber klar sein, dass mein alltägliches Leben, ich sagte das schon, mit all seinen Anforderungen und Ablenkungen dem Glauben nicht unbedingt förderlich ist. Das Vertrauen zu Gott, das heißt mein Glaube, ist ja kein Selbstgänger, sondern er will immer wieder neu erworben und bestätigt werden. Gerade auch in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, wo uns die Luft eng wird oder wenn wir geistig gesehen auf dem Trockenen stehen. Der Prophet Jesaja hat hier sehr deutlich gesagt: Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Es wäre schlimm, wenn unser Glaube aufhörte, uns zu begleiten und uns Halt zu geben. Doch so manchmal sieht es aus, als würde er uns entschwinden. Zum Beispiel dann, wenn wir in Lebenslagen hineinkommen, in denen es immer enger für uns wird oder uns vielleicht eine Krankheit zu schaffen macht und einholt. Wir mögen uns dann wie in einer Ecke fühlen, aus der wir nicht mehr herauskommen. Dann kommen wir schnell dazu, die Basis, das Bleiben im Herrn, aufzugeben. Das ist das eine also, dass wir bleiben im Glauben. Ein wichtiges, ja entscheidendes Mittel in solchen Lagen ist das Gebet, das anhaltende Gebet und ganz ehrliche Beten. Das Gebet ist die Lebensschnur, die uns mit unserem Herrn verbindet. Wird sie zum toten Draht, hat diese Lebensschnur keinen Saft mehr in sich, dann stehen wir wirklich verlassen da. Lasst uns also daran arbeiten, dass aus einer toten Leitung wieder ein heißer Draht wird. Der Apostel Paulus rät uns, seid freudig in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Simon Petrus war ein Mann der Gegensätze. Temperamentvoll, tatkräftig, aber auch schnell entmutigt. Sein Leben mit dem Herrn glich einer Serie von Höhenflügen und schweren Turbulenzen. Kurz vor Jesu Kreuzigung hätte er mit seinem Glauben fast eine Bruchlandung erlitten. In seiner Liebe zu Jesus war er ihm bis zum Gerichtsgebäude gefolgt, in dem nun Jesus vernommen wurde. Petrus kam nur bis zum Hof des Gerichtes vor, wo die Dienstboten warteten. Als von einer Magd, wir kennen die Geschichte ja, gefragt wurde, du gehörst doch auch zu denen da, geriet er in Panik. Ich? Oh, wo denkst du hin? Ich kenne den Menschen ja gar nicht. Von Angst erfüllt, verleugnete er sogar unter Schwüren mehrfach seinen Herrn. Totaler Absturz, Bruchlandung? Nein. Simon, dem Jesus in der Voraussicht seines Lebens den Namen Felsen gegeben hatte, er wandte sich vom Lagerfeuer ab, ging hinaus und weinte bitterlich. Wie kam es zu dieser Wende? Jesus hatte ihm am Abend vorher gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Das hat Petrus vehement bestritten. Ich würde in den Tod gehen, ins Gefängnis gehen für dich, von wegen verleugnen. Aber genau das war geschehen. Und es musste ihm, als das alles geschehen war, eingefallen sein, dass der Herr mit seiner Voraussage auch ein Trostwort verbunden hatte. Nämlich, und das ist der Text für unsere Predigt heute, der jetzt sehr spät kommt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das war es also. Petrus stand am Abgrund, sein Glaubenspegel war auf Null gesunken. Was verhinderte denn den Absturz? Jesus hatte für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Das gab ihm schließlich die Kraft, nicht alles über Bord zu werfen. Und somit erfüllte sich auch Jesu zweite Voraussage in diesem Zusammenhang für ihn. Er hat ihm gesagt, wenn du dann, nach Hoffnung für alle lese ich das, wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, nach der Irrfahrt des Verleugnens, nach den Turbulenzen, nach der Bruchlandung, kommt die neue Aufgabe für Petrus, stärke deine Brüder. Können wir uns so ein bisschen in diesen Mann der Gegensätze hineindenken? Mag es auch in unserem Leben, Glaubensleben mal rauf und runter gehen, können wir alle bestätigen. Mag sein, aber dass wir da erfahren haben, wie Gottes Hand uns ebenso kraftvoll hielt, wie die Hand Jesu auf dem See den sinkenden Petrus hielt. Schauen wir doch dankbar auf Zeiten zurück, in denen wir stärkende Erlebnisse für unseren Glauben erfuhren. Sie geben uns die Willigkeit und die Kraft, in Angst- und Dürrezeiten Gottes Hand weiter festzuhalten. Wie für Petrus, so setzt sich der erhöhte Herr vom Himmel her auch für uns alle ein, dass unser Glaube nicht aufhört. Und genau dieses Anliegen können wir selbst gegenüber denen vertreten, mit denen wir ins Gespräch kommen. Ich habe für dich gebetet, ist ein ausgezeichnetes Mittel, Menschen, denen wir von Christus erzählen, über die Schwelle hin zu Christus zu helfen. Wenn Jesus Christus auch heute noch für diese Menschen Fürbitte einlegt, dann wollen wir das auch tun in unserem Dienst innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb. Darf dieser Bitte, ich habe für dich gebeten, liegt ein großer Segen für uns selbst und auch für viele andere. Amen.
Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Wir wollen gemeinsam dieses Lied singen. Das steht in unserem Liederbuch 114 und wir wollen alle Strophen daraus singen, aus dem Liederbuch Leben aus der Quelle. Bitte steht dazu auf.